Er ist ein einzigartiges Wunder der Natur. Der größte Weinstock auf dieser Welt, der in London steht, ich habe hier ein Foto mitgebracht, ein altes Foto, das ist der Great Vine im Hampton Court Palace bei London. Ich war noch nie dort, aber der soll dort stehen. Und hier ist ein altes Foto und hier ist ein ganz neues Foto von diesem gewaltigen, großen Weinstock. Und sein Stamm, ihr könnt ihn hinten sehen, soll einen Umfang haben von über 3 Metern. Und seine Reben und seine Trieben sollen bis zu 33 Meter lang sein. Also von hier bis zur Straße hinaus, 33 Meter. So gewaltig, so groß ist dieser Weinstock. Er wurde 1768 gepflanzt und trägt seitdem jedes Jahr sage und schreibe über 300 Kilogramm Frucht pro Jahr. Gewaltig, dieser Weinstock, was er Frucht bringt. Und stell euch mal diese Freude des Besitzers dieses Weinstocks an, wie er jedes Jahr so eine große Freude hat, so viel Frucht von diesem gewaltigen Weinstock zu ernten. Frucht zu ernten ist etwas Schönes. Und ihr Lieben, Gott, er wünscht sich auch in unserem Leben, in dem Leben von seinen Kindern, viel Frucht zu ernten, die ihn erfreut. Nicht Frucht, die wir durch Weintrauben oder durch Äpfel oder Orangen kennen, sondern geistliche Frucht. Frucht des Heiligen Geistes, wie Liebe, wie Friede, wie Freude, Geduld in einer Welt voll Ungeduld und Hass. Wie Güte in einer Welt, wo es nur ums Haben, Haben und Raffen, Raffen geht, wo man gern abgeben kann. Treue, Sanftmut in einer Welt, wo man nur aus seiner Laune zornig ist und ausflippt ganz schnell und gereizt ist. Und wir kennen diese Dinge auch in unserem Leben. Und Selbstbeherrschung in einer Welt, wo man nur nach Lustprinzip lebt und jeder tut, was er gerade will. Also geistliche Frucht, die will Gott an das Leben von seinen Kindern sehen. Und diese Frucht ist etwas Heiliges, wo man in Alltagssituationen reagiert, denkt und handelt, wie Jesus das gemacht hätte und machen würde. Und das ist etwas Übernatürliches. Wir alle kennen unseren alten Menschen, der ganz anders reagiert als das, was gerade hier vorne steht, in Alltagssituationen. Und die Frage ist, die wir uns heute stellen wollen, wie entsteht solch geistliche Frucht in unserem Leben, die so unnormal für uns ist? Wie wachsen solche herrliche Früchte an uns, die Gott erfreuen? Wie lebe ich, wie leben wir als Gemeinde ein fruchtvolles Leben zur Ehre Gottes? Das ist unser heutiges Thema, um das geht es. Und Jesus lehrt uns das in Johannes Kapitel 15. Und diese Stelle ist sehr, sehr wichtig und entscheidend für uns als Gemeinde, aber für dich als einzelner Christ, ob du dein Herrn Ehre bereiten wirst oder ob du in dein Leben versagen wirst, ob du mit deinem Leben Gott viel Schmerzen bereiten wirst. Und es lehrt uns, wie wir zu diesem Leben kommen können. Schlag mal auf in Johannes Kapitel 15, die Verse 1 bis 11. Da sagt Jesus Christus: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg, und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibt denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Wie der Vater mich geliebt hat, hab auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Jesus lehrt hier seine Jünger anhand eines Bildes, wie er das öfter tut, etwas sehr, sehr Wichtiges, etwas sehr, sehr Entscheidendes in ihrem zukünftigen Leben, in ihrem zukünftigen Dienst. Und das müssen sie unbedingt beachten, denn sonst werden sie frustriert sein in der Nachfolge. Und er lehrt sie, wie sie zu seinen wahren Jüngern heranwachsen und ein fruchtvolles Leben für Gott führen können, auch wenn er bald nicht mehr bei ihnen sein wird. Das ist eine bildhafte Rede, die Jesus hier seinen Jüngern weitergibt und uns. Dabei ist sehr, sehr wichtig zu beachten, dass wir aufpassen müssen, nicht in alles, in jedes Bild etwas hineinzulegen, sondern ein Gleichnis im Neuen Testament hat nur mal eine Wahrheit, die betont wird und die will Jesus Christus rüberbringen. Und hier ist die Wahrheit, wie man ein fruchtvolles Leben für Gott führen kann. Das muss man beachten, wenn wir diesen Text heute uns ansehen und auslegen wollen. Und Jesus gebraucht dieses Bild vom Weinbau. Hier habe ich einen schönen Weinberg. Und der Weinbau zur Zeit Jesu war sehr, sehr verbreitet, sodass die Jünger eigentlich immer einen Weinstock vor ihren Augen haben mussten. Und wohl auch in diesem Augenblick, an dem Jesus mit seinen Jüngern von oberen Saal hinab in den Garten Gethsemane gegangen ist. Und dabei erteilte er ihnen diese wichtige Lektion in der Nachfolge. Ich habe eigentlich nie so richtig verstanden, den Aufbau eines Weinstockes ist nicht gerade bekannt. Wir leben nicht gerade in einem Weinbaugebiet. Und deshalb will ich das mal anschaulich erklären, wie so ein Weinstock aufgebaut ist. Hier haben wir einen sehr, sehr schönen Weinstock, der viele Früchte hat. Und hier unten können wir das sehen. Hier unten ist der Weinstock. Das ist dieses Gehölz, das aus dem Boden, mit dem Boden verbunden ist. Und so ein Weinstock, der neu gepflanzt wurde, benötigt ungefähr 3 bis 5 Jahre, bis er zum ersten Mal Frucht bringt. Und aus diesem Weinstock wachsen die Reben, die wir hier sehen. Die Reben sind direkt mit dem Weinstock verbunden. Und aus diesen Reben wachsen weiter die Triebe an den Reben, an denen dann die Frucht wächst. So ist der Aufbau dieses Weinstocks. Zum Weinbau ist zu sagen, dass es in der Landwirtschaft kaum eine anstrengende und aufwendige Arbeit gibt als der Weinbau. Denn man muss zu jedes Jahreszeit sehr viel Arbeit per Hand oft verwenden, damit irgendwann eine Frucht wächst an diesen Weinstöcken. Und das ist ein gutes Bild für uns, denn Gott, er macht sich auch mit uns die Arbeit, um an uns zu arbeiten, um uns zurechtzuschneiden, um an uns zu wirken, damit Frucht entsteht in unserem Leben und im Leben als seine Gemeinde. Und er tut das, weil er Frucht ernten möchte, die ihn erfreut. Aber wie kann man jetzt so ein fruchtvolles Leben für Gott führen? Als erstes wird deutlich aus dem Text, dieser erste Punkt ist, bleibe beständig in Jesus Christus. Bleibe beständig in Jesus Christus. Jesus sagte in Vers 1, dass er in seinem 7. und letzten Ich Bin-Wort im Johannesevangelium, dass er der wahre oder der echte Weinstock ist. Gott, der Vater, der hier mit einem Weingärtner verglichen wird, er hatte schon mal einen Weinstock gepflanzt. Wen hat er gepflanzt? Er hatte Israel gepflanzt. Israel sollte sein Weinstock sein. Er hat sie aus der Gefangenschaft in Ägypten rausgeführt und in sein Land eingepflanzt. Und Gott erhoffte sich viel Frucht an ihnen ernten zu können. Aber er wurde leider groß enttäuscht. Obwohl er viel Kraft, obwohl er viel Liebe und Geduld in sie investierte. Israel erwies sich Gott als untreu und unfruchtbar. Und gerade im Kommen Jesu und sein Ringen um Israel ist das endgültig klar geworden, dass sie versagt haben, dass sie fruchtlos waren für Gott. Und darum beginnt Gott, der Weingärtner, ein neues. Er pflanzt Jesus, seinen eigenen Sohn, in seinen Weinberg als wahren Weinstock und gründet damit die Gemeinde, die das werden soll, was Israel eigentlich sein sollte. Ein Weinstock, der viel Frucht trägt und dadurch Gott verherrlicht. Wir wissen von der Schrift her, dass erst in der Zukunft Gott mit Israel seinen Plan weiterführen wird, weiterarbeiten wird. Aber der Vater, er hat Jesus eingesetzt und seine Gemeinde ist da, um Frucht zu bringen. Und der Vater, er will Frucht sehen in unserem Leben, wie jeder andere Gärtner auch, der Bäume in seinem Garten hat. Er will Frucht ernten. Er macht das, um Frucht zu ernten. Wenn ihr den Text genau beobachtet, dann seht ihr, dieses Wort Frucht ist sehr betont und es gibt eine Steigerung der Frucht, die hier betont ist. Im Vers 2, wenn ihr schaut, heißt es, keine Frucht. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, keine Frucht. Das ist die erste Art von Frucht. Dann gibt es eine weitere Art von Frucht, nämlich Frucht, Vers 2, jede Rebe, die Frucht bringt. Und dann gibt es noch eine weitere Streuung, der Vater reinigt die Reben, damit sie mehr Frucht bringen, damit mehr Frucht entsteht. Und das Letzte, die letzte Steigerung finden wir in Vers 5 und Vers 8, wo es heißt, viel Frucht. Wo Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht in sein Leben hervor. Und der Vater, er wird in unserem Leben verherrlicht, wenn wir viel Frucht bringen. Das ist betont. Er will viel Frucht sehen. Er will nicht einfach Früchte sehen, mal ab und zu, sondern er will viel Frucht sehen. Dann, nur dann erst wird der Vater verherrlicht. Aber wie bringen wir viel Frucht? Wie ist das möglich? Der Text macht deutlich, es geht nicht von mir aus selber. Es ist nur möglich, wenn wir beständig in Jesus bleiben. Verse 4 bis 5 sagt Jesus, bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wie bringt eine Rebe oder ein Ast von einem Baum viel Frucht, indem er sich selber anstreckt und auf einmal flop, sind da Früchte da, sind da ganz plötzlich entstehen Früchte. Ich sage euch, solche Bäume gibt es nicht mal in Bayern. Aber wie bringt eine Rebe Frucht oder ein Ast, indem er ständig am Stamm ist, wo er andauernd seine Nährstoffe und Energie bekommt und dadurch entsteht, dadurch wächst die Frucht. Und der Weinstock merkt das gar nicht, wenn Frucht wächst. Er ist einfach nur bemüht und bestrebt, die Rebe ist einfach nur bemüht und bestrebt, nur in dem Weinstock ständig zu bleiben. Und die Rebe, sie kann sich nicht selbst anstrengen und Frucht bringen, das ist unmöglich. Sie muss beständig am Weinstock bleiben, um ihrer Bestimmung nachzukommen, Frucht zu bringen. Die Rebe muss am Weinstock sein. Und Jesus erklärt uns und seinen Jüngern, dass genau nur so ein fruchtbares Leben als Nachfolger Jesu möglich ist. Sie müssen beständig in der Verbindung mit Jesus sein, in der Verbindung bleiben. Aus sich selbst aus können sie keine Frucht bewirken. Sie werden da höchstens gesetzlich und werden frustriert sein, weil sie es selber nicht schaffen. Und sie können sich anstrengen, wie sie wollen, aber es funktioniert nicht, weil die Frucht etwas Göttliches und nicht etwas Menschliches ist. Sie sind völlig von Jesus abhängig in ihrem zukünftigen Dienst. Und ihr Lieben, es ist so tröstlich, dass wir uns eigentlich nicht selber anstrengen müssen, um zum Beispiel ruhig und freundlich zu sein, wenn da jemand vor mir fährt im Auto, der einem auf die Nerven geht. Da muss ich nicht von mir selber aus ruhig bleiben und freundlich sein, sondern Jesus will das durch mich tun, durch mich wirken. Er will diese geistliche Frucht durch mich bringen. Natürlich müssen wir das auch wollen und wir müssen in ihm ständig sein, in ihm bleiben. Aber dann entsteht diese Frucht, dass man Liebe hat zu Menschen, die nicht liebenswert sind, dass man freundlich ist, obwohl jemand zu einem unfreundlich ist. Dann entsteht diese Frucht. Aber bei mir ist es so, ich vergesse oft schnell das, dass ich Jesus brauche, dass ich völlig von ihm abhängig bin. Und ich quäle mich selber ab und dann bin ich oft frustriert und dann gebe ich auf und dann sage ich, das geht doch gar nicht, ich schaffe es nicht von mir aus. Ich schaffe nicht, Frucht zu bringen. Und ich reagiere aus meinen alten Menschen heraus, sündig, total, was schlechte Frucht für Gott ist. Oder manche sagen, ich habe das auch schon gehört, ich habe da eine Person in meinem Leben und ich kann diese Person nicht lieben, ich schaffe es nicht. Aber wir müssen verstehen, wir schaffen es von uns selber aus nicht. Wir müssen das begreifen, wir brauchen Jesus Christus. Wir brauchen ihn, dass Frucht wächst in unserem Leben, dass diese Frucht entsteht. Aber das soll auch keine Ausrede sein, denn mit Jesus ist uns alles möglich und wir können alles schaffen durch Jesus Christus, wenn wir mit ihm verbunden sind. Und natürlich haben wir diese Verantwortung, in Jesus zu bleiben. Aber was bedeutet das nun, in Jesus zu bleiben? Hier habe ich ein Bild, einen Kreis aufgezeichnet, in ihm bleiben. Ich versuche das mal zu erklären und ich hoffe, ihr Jugendlichen da hinten könnt auch ein bisschen mitverfolgen. Zum Wort bleiben muss man sagen, dass es ein Schlüsselwort bei Johannes ist. Er gebraucht es 11 Mal allein in diesem Kapitel und 40 Mal im ganzen Evangelium und 27 Mal in seinen Briefen. Und besonders im ersten Johannesbrief führt er das Thema ausführlich aus, was es bedeutet, in Jesus Christus zu bleiben. Und vom Wort her könnte man sagen, für dieses Wort bleiben, könnte man auch übersetzen mit nicht weggehen, wohnen bleiben, anwesend bleiben, bestehen bleiben, andauernd verbleiben oder verharren. Im Kapitel vorher zeigte Jesus schon die neue Stellung auf, die seine Jünger haben werden, wenn er den Heiligen Geist senden wird. Und dann wird Jesus Christus persönlich in ihnen kommen und sie als Wohnung einnehmen. Und sie werden dann noch ein viel innigeres Verhältnis zu Jesus haben, als sie das bis jetzt gehabt haben. Und Jesus wird sie als Wohnung einnehmen. Und wie man in einer Wohnung Gemeinschaft hat, so sollen sie auch beständig in dieser Gemeinschaft mit Jesus leben. Das bedeutet vor allem praktisch, in Jesus zu bleiben. Das ist ganz oben. Das bedeutet beständig in der Gemeinschaft mit Jesus zu leben. Und in dieser ständige Liebesbeziehung zu ihm zu verharren. Und Jesus, er hat es durch sein Erlösungswerk möglich gemacht, dass wir in dieser Beziehung mit Gott wieder leben können. Durch sein Blut am Kreuz hat er es möglich gemacht, dass wir eine Verbindung zu Gott haben können. Und Gott, er sehnt sich so sehr danach, mit uns in dieser Gemeinschaft zu leben. Er sehnt sich danach. Und wisst ihr, in den Gottesdienst zu gehen, um Gemeinschaft mit Jesus zu haben, ist gut. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass man in Jesus ist, in Jesus bleibt. Oder auch eine gewisse Zeit am Tag zu haben, um mit Jesus und seinem Wort Gemeinschaft zu haben, das ist gut. Und die wenigsten von uns, schätze ich, haben das heute Morgen gehabt. Aber das bedeutet auch noch nicht, beständig in Jesus zu sein. Eine Rebe, sie ist nicht gelegentlich einmal am Weinstock und dann wieder nicht. Sie ist auch nicht eine Stunde am Tag, wo sie die Saft des Weinstock empfängt und dann wieder nicht. Eine Rebe, sie ist 24 Stunden, Tag und Nacht, verbunden mit dem Weinstock. Sie ist verwachsen mit dem Weinstock. Und so kann es im Leben eines Jüngers nicht nur einzelne Minuten geben oder Stunden der Andacht geben, wo man Gemeinschaft mit Jesus hat. Ein Jünger Jesu muss lernen, beständig, und er muss es einüben, täglich, mit Jesus zu leben, in Gemeinschaft mit Jesus durch den Tag zu gehen, ständig in einer Gebetshaltung zu sein, mit dem Herrn Jesus beständig zu leben. Wenn ihr mal den 1. Thessalonicher aufschlagt, in Kapitel 5, Verse 9 bis 10, da betont Paulus das auch. 1. Thessalonicher 5, 9 bis 10. Denn er schreibt, denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder ob wir schlafen, zusammen mit ihm leben oder zugleich mit Jesus leben, durch den Tag mit Jesus gehen. Ob es Tag ist oder Nacht, wir sollen lernen, beständig in dieser Gemeinschaft mit Jesus zu leben. Tag und Nacht. Jetzt denkst du vielleicht, wie ist das möglich, Tag und Nacht, den ganzen Tag über mit Jesus zu leben? Ich habe so viele Verpflichtungen, ich muss das und das erledigen. Und du denkst vielleicht, das ist eigentlich unmöglich, das zu machen. Aber ihr Lieben, ich glaube, es ist möglich. Denn wenn dir das noch nicht aufgefallen ist, du bist so und so beständig jede Minute mit jemandem in Gemeinschaft. Beständig. Und wer ist das? Du bist es mit dir selber. Du sprichst ständig mit dir in Gedanken. Du denkst viel über dich nach. Du denkst über das und jenes nach. Du bist ständig mit dir beschäftigt oft, meistens. Und da ist es auch möglich, dass wir ständig mit uns reden können, in Gedanken. Also sag nicht, dass es nicht möglich ist, beständig mit Jesus durch den Tag zu gehen. Paulus, er sagt, wir sind berufen zur Gemeinschaft mit Jesus, dass wir unsere Gedanken fokussieren auf Jesus, dass wir mit Jesus leben durch den Tag, mit Jesus gehen. Und Jesus, er sehnt sich danach, mit uns Gemeinschaft zu haben. Und wir, ich sag das wirklich nicht von oben herab, ich will das in deiner Liebe sagen, wir denken oft überhaupt nicht an Jesus. Wir verplempern die Zeit am PC oder am Handy oder am Computer, am Fernseher. Und wir verplempern die Zeit und denken oft nicht an Jesus, der mit uns in Gemeinschaft leben möchte. Oder wir sind in Verbindung durch verschiedene Kommunikationsmittel mit anderen Menschen, aber wir sind nicht in Verbindung mit Jesus. Und dann wundern wir uns, dass wir so oft böse Gedanken haben und schreckliche Worte aus unserem Munde kommen. Und dass wir Menschen verletzen und keine geistliche Frucht da ist. Aber durch das Bild des Weinstockes macht uns Jesus deutlich, dass wir nichts mehr als ihn brauchen als Kraftquelle. Sonst sind wir einfach nicht anders als die Menschen um uns herum. Wir werden genauso sein wie die Menschen um uns herum. Auch eine Glühbirne, die ich mal mitgebracht habe, die kann von sich selbst auch nicht leuchten, beständig leuchten. Sie kann nur leuchten, indem man sie in eine Fassung schraubt und sie mit dem Stromnetz verbunden ist. Dann leuchtet sie, dann strahlt sie. Sonst schafft sie es nicht von sich selber. Und wir brauchen auch diese ständige Verbindung mit Jesus, damit wir für ihn leuchten können in einer dunklen Welt, dass wir anders sind. Warum lebte Noah in seiner Zeit so ein heiliges, untadeliges, tadelloses Leben in einer so gottlosen Gesellschaft? Woher hatte er die Kraft dafür, dem Bösen seiner Landsleute zu widerstehen? Da heißt es in 1. Mose 6, Vers 9, weil er wandelte, oder er lebte beständig mit seinem Gott. Seine Beziehung zu Gott war seine Kraftquelle, heilig zu leben in einer voll bösen, erfüllten Gesellschaft. Seht ihr, wir brauchen nichts mehr als diese ständige Verbindung mit Jesus, dieses Bleiben in seinem Wort, was auch damit gemeint ist. Wir brauchen Gottes Wort, dass Gottes Wort in uns wohnt. Und dass wir Sünde auch sofort bekennen, wenn wir in Sünde gefallen sind. Dass diese Verbindung zu Jesus aufrechterhalten wird durch seine Vergebung. Ich bin sehr dankbar darüber, dass ich diese fundamentale Wahrheit des Christenlebens eigentlich sehr, sehr früh lernen durfte oder sehr früh mir wichtig geworden ist. Ich bin mit 23 zum Glauben an Jesus gekommen, aus einer sehr tiefen Dunkelheit, in der ich gelebt habe, Sünde. Und weil ich arbeitslos war, durfte ich am Anfang gleich ein sehr gutes Buch lesen. Das ist ein gutes Buch, leider ist der Autor verunglückt, Hans-Peter Reuer. Und dieses Buch heißt »Nach dem Armen bete weiter«. Und da ist mir so, das Buch hat Gott so sehr gebraucht in meiner Beziehung zu ihm, dass ich lerne, mit Jesus zu leben, nicht nur mal zu beten und Amen zu sagen, sondern dass ich lerne, mit Jesus Dinge zu tun, mit Jesus durch den Tag zu gehen, in ihm verbunden zu sein, in der Beziehung zu ihm. Dass ich über sein Wort nachdenke, dass sein Wort ich lerne, dass es mich beschäftigt im Alltag und dass ich dass mir Sünde sofort bewusst wird und dass ich Sünde sofort bekenne, wenn ich mich versündigt habe. Und das bedeutet vor allem, in Jesus zu bleiben, dass wir lernen, in dieser Verbindung, in dieser Beziehung zu Jesus Christus zu leben. Und man muss sich nicht wundern, wenn da keine Frucht da ist, wenn man seine Beziehung zu Jesus Christus nicht pflegt. Und ihr Lieben, man kann übrigens sehen an deinen Worten, die du sagst, oder die Dinge, die du tust, wie deine Beziehung zu Jesus ist. Das kann man sehen. Und ich will dich fragen, wie ist deine Beziehung zu deinem Herrn? Pflegst du sie, indem du eine feste Zeit am Tag hast, wo du die Bibel aufschließt, wo du liest darin, wo du mit Jesus redest über die Dinge, die dich beschäftigen? Aber nicht nur dann, wo du auch über den Tag in Gemeinschaft mit Jesus lebst. Wisst ihr, Jesus, er ist genauso lebendig wie nach seiner Auferstehung heute Morgen und er will mit uns in einer Beziehung leben. Und das ist ein großes Vorrecht, dass wir mit dem allmächtigen Gott in einer Beziehung leben dürfen. Und dass er zu uns reden will und dass er uns verändern will, dass er diese Frucht in uns bewirken will. Und ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber bei mir ist dieses ständige in Jesus leben, in Gemeinschaft leben, eigentlich ein täglicher Kampf, wo ich kämpfen muss darum, dass ich mit Jesus durch den Tag gehe. Und es gibt jemanden, der das mit allen möglichen Methoden verhindern will, dass ich in dieser Gemeinschaft mit Jesus lebe, weil er weiß, ich brauche Jesus, ich bin total abhängig von ihm. Das Leben, das Frucht in mein Leben entsteht und damit Gott verherrlicht wird. Und der Teufel, er will durch alles Mögliche ablenken, damit wir eben nicht mit Jesus leben, damit wir nicht sein Wort aufschlagen, damit wir lieber die Zeit verplempern mit irgendwelchen anderen Kram. Und er will, dass wir in Sünde fallen, denn nichts als Sünde, nichts mehr als Sünde trennt uns so von Jesus. Diese Verbindung ist dann gekappt und wir sind dann völlig unfähig, so zu leben, wie das er gemacht hätte. Seht ihr, wie wichtig es ist, dass jeder Einzelne von uns lernt, beständig in dieser Liebesbeziehung zu Jesus zu leben. Und wir brauchen das, ihr Eltern braucht das. Wie wollt ihr eure Kinder lernen von Gottes Wort? Wie wollt ihr begeistert von Jesus sein? Euren Glauben weitergeben an eure Kinder, wenn ihr nicht lebt mit Jesus? Das geht nicht. Ihr braucht Jesus Christus. Wir brauchen ihn und wir sind auch total als Gemeinde von ihm abhängig, dass wir ein fruchtvolles Leben für Gott führen können. Also in Jesus zu bleiben heißt vor allem, in einer beständigen Beziehung zu ihm und Gottes Wort zu leben und im Gebet. Aber wir wollen nicht von einer Seite vom Pferd fallen. Es heißt jetzt nicht, dass ich da keine Verantwortung mehr habe, dass ich nur beten muss, Jesus, schenk mir die Frucht und dann wird das irgendwie geschehen. Nein, in Jesus zu bleiben heißt auch, dass ich beständig gehorsam bin über dem, was er mir deutlich macht, dass ich beständig im Gehorsam leben möchte. Denn das sagt er im Vers 10, wo es heißt, wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Also in Jesus zu bleiben heißt auch, gehorsam zu sein über das, was ihr mir sagt, in sein Wort. Wenn ich zum Beispiel ein Problem habe, mit meinen Worten Menschen zu verletzen, dann reicht es nicht nur aus, ständig zu beten, Jesus, nimm mir das weg, dass ich nicht mehr Menschen verletze mit meinen Worten. Das ist gut, wenn ich das mache, aber es nützt nichts, wenn, oder es bringt wenig, wenn ich nicht bereit bin, gehorsam zu sein, wenn ich nicht bereit bin, Gottes Wort wirken zu lassen in mein Leben, wenn ich bereit bin, meine Zunge zu hüten und dafür mir ermutigende Worte vom Herrn schenken lassen, die andere erbauen. Und genauso in anderen Punkten, wo es Dinge sind, die wir ablegen müssen, wo Sünde da ist und wo wir Heiliges anziehen sollen. Das bedeutet, in Jesus zu bleiben, auch gehorsam zu sein. Und das Nächste ist es auch keine Sache zwischen mir und nur dem Herrn Jesus Christus. Quasi, ich habe Jesus und sonst brauche ich niemanden. Es gibt auch solche Leute, die solch eine Einstellung haben. Aber ihr Lieben, der Herr Jesus hat mich in eine Gemeinschaft von Menschen gestellt, in eine Gemeinde. Und in Jesus zu bleiben bedeutet auch, dass ich beständig in der Liebe Jesu zu meinen Geschwistern und anderen Menschen lebe. Im Vers 9 sagt er das, wie der Vater mich geliebt hat, hab ich auch euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Und in der Liebe zu meinen Geschwistern, dass ich diese beständige Liebe habe, ist es auch, dass ich in Jesus bleibe. Und ich brauche auch andere Geschwister, dass ich dahin wachse, in Jesus und seiner Liebe zu bleiben. Ich bin auch von ihnen abhängig. Und das ist sehr wichtig zu beachten, denn viele Christen, sie leben total unverbindlich als Alleingänger und denken, wenn ich nur Jesus habe, dann brauche ich nichts und niemanden in meinem Leben. Aber das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Wir brauchen auch die anderen Geschwister. Und die anderen Geschwister, sie helfen mir, beständig in Jesus zu sein, in dieser Liebe zu leben. Und Johannes macht in seinem ersten Brief auch noch deutlich, dass ich, wenn ich in Jesus bleiben möchte, ich muss auch die richtige Einstellung zu dieser Welt haben. Dass ich nicht dieses antigöttliche System liebe in dieser Welt. Das bedeutet auch, in Jesus zu bleiben. Also ihr seht, hoffentlich, in Jesus zu bleiben, das ist etwas Vielschichtiges. Da muss man ausgewogen sein. Da kann man nicht nur sagen, Jesus macht alles und ich brauche nur Jesus und ich habe keine Verantwortung. Ich habe auch Verantwortung. Man muss ausgewogen sein, wenn man in Jesus ist. Und es fordert von uns diese Beständigkeit, dass ich das einübe, diese beständige Selbstverleugnung, den Gehorsam, die Hingabe an Jesus, denn unsere sündige Natur widerstrebt eigentlich dem an allem. Die Scofield-Bibel, sie hat zusammengefasst, was es bedeutet, in Jesus zu bleiben. Da hieß es, es bedeutet, keine Sünde zu dulden, die nicht gerichtet und bekannt wird, keine Interesse und Ziele zu haben, die er nicht teilt, keinen Weg zu wählen, den er nicht mitgehen kann. Das bedeutet, in Jesus zu bleiben. Und so merken wir, dass dieses in Jesus bleiben, es geht nicht von heute auf morgen, es ist ein Wachstumsprozess. Und diese Frucht ist auch ein Wachstumsprozess. Denn Frucht, sie wächst nie von heute auf morgen, sie braucht Zeit, um zu wachsen. Und genauso brauchen wir Zeit, um in dieser ständigen Verbindung mit Jesus zu leben, diese Beziehung zu Jesus zu pflegen, damit viel Frucht entsteht. Und das ist unsere tägliche Herausforderung, in der Heiligung zu wachsen. Und ohne Jesus, wir können wirklich keine geistliche Frucht bewirken in unserem Leben. Wir brauchen ihn so sehr. Wir sind völlig abhängig von Jesus, jeder einzelne von uns. Und in der Gemeinde ist es so wichtig, dass jeder von uns lernt, diese Beziehung zu Jesus zu pflegen und jeder von uns lernt, in ihm zu bleiben. Und wenn das ein Einzelner nicht macht, dann hat es auch schlechte Auswirkungen auf die ganze Gemeinde. Und deshalb brauchen wir uns auch gegenseitig, um uns zu helfen, beständig in Jesus zu bleiben. Aber Gott, er braucht noch ein anderes Mittel, damit geistliche Frucht entsteht. Das ist der zweite Punkt. Der heißt, bleibe beständig beschneidbar. Bleibe beständig beschneidbar. Verse 2-3, da sagt Jesus, jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Wir haben ja schon gesehen, dass der Weinstock, er bringt nicht von sich selbst aus Frucht, sondern er bringt die Frucht durch die Reben. Und darum achtet der Weingärtner auf jede einzelne Rebe, was die Jünger sind und die vielen, die noch durch sie zum Glauben kommen sollen. Und der Weingärtner, der beschneidet auf zwei Arten. Die erste Art ist, er schneidet Reben weg, die nicht Frucht bringen, die keine Frucht bringen und die tot sind. Die schneidet er weg. Und er beschneidet Reben, die Frucht bringen, damit sie mehr Frucht bringen. Auf zwei Arten beschneidet er. Die erste Art von Reben, die sind völlig untauglich für Gott, denn sie bringen keine Frucht. Warum bringen sie keine Frucht? Weil sie nicht beständig am Weinstock bleiben. Was das bedeutet, haben wir schon gesehen. Und deshalb ist es unmöglich, dass sie Frucht bringen können, weil sie nicht in einer Beziehung mit Jesus leben, weil sie ungehorsam sind in Dingen im Leben, obwohl Gott ihnen das deutlich macht. Und sie werden fruchtlos sein. Und in Vers 6 heißt es weiter, was der Vater tut, wenn er sie wegschneidet. Der Vater, er wirft sie hinaus aus dem Weinberg, sodass sie vertrocknen und eines Tages verbrannt werden. Er wirft sie hinaus, um sie eines Tages zu verbrennen. Was bedeutet das nun für einen Jünger? Ist eine schwierige Stelle. Ich will das ein bisschen erklären. Wir müssen den Zusammenhang beachten in dieser Stelle. Heißt es, Vers 6, wenn ihr den anschaut, heißt es, dass ein Christ sein Heil wieder verlieren kann? Oder nicht? Der Zusammenhang spricht davon, macht uns das eigentlich deutlich, dass es im Zusammenhang überhaupt nicht um Rettung geht, oder? Es geht nie um Rettung oder um Vergebung von Schuld, sondern es geht eindeutig um Heiligung, um ein Leben zu führen, das Gott ehrt. Und über die Rettung schreibt Johannes an vielen anderen Stellen, wie in den Kapiteln 1 bis 11 oder Kapitel 12, wo immer wieder Glauben vorkommt. Aber hier geht es überhaupt nicht darum. Hier geht es um die Heiligung. Und deshalb kann man diese Stelle nicht einfach rauspicken, um zu belegen, dass das Heil verlierbar ist. Das kann man nicht machen. Denn es geht gar nicht darum. Und Jesus sagt auch in Vers 3, dass seine Jünger schon gereinigt sind. Sie sind schon rein. Und wie ist das geschehen? Indem sie sein Wort annahmen. Indem sie annahmen, was er ihnen gesagt hat. Und hier steht ein anderes Wort für rein als in Vers 2. In Vers 3, da geht es um das Freisein von Schuld und Sünde. Und das gleiche Wort, das finden wir in Kapitel 13, Vers 10, wo Jesus das verwendet, wo er sagt beim großen Abendmahl, wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein. Und ihr ist rein, aber nicht alle. Und die Jünger, sie waren zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon rein. Sie waren zu diesem Zeitpunkt, hatten sie schon Vergebung erfahren. Sie waren frei von ihrer Schuld. Und wie konnte das geschehen? Es geschah, Vers 3, durch die Worte, die Jesus zu ihnen geredet hat. Und sie haben das in Glauben angenommen, die Worte Jesu, und sie haben dadurch Vergebung von Gott erfahren. Sie haben ewiges Leben geschenkt bekommen. Aber was bedeutet nun die Stelle, wenn der Vater Reben wegnimmt und sie ins Feuer wirft? Es ist eigentlich eine ernste Warnung für alle fruchtlosen Christen, die nicht lernen, beständig in Jesus zu bleiben. Es ist eine ernste Warnung. Denn sie sind für Gott total unfruchtbar, unbrauchbar. Und deshalb hat es schwere Konsequenzen für ihr jetziges Leben und auch für ihr zukünftiges Leben. Feuer ist ein Bild in der Bibel für das Gericht Gottes. Und durch ihren Ungehorsam und durch ihre Fruchtlosigkeit erzwingen diese Reben das Gericht Gottes heraus, fordern das heraus. Eine Anwendung finden wir in 1. Korinther 11, wo die Gemeinde lieblos war. Und unter der Gemeinde waren sogar Leute, die schwer krank geworden sind. Und die sogar gestorben sind. Gott musste eingreifen durch Gericht, weil diese Sünde herrscht in dieser Gemeinde. Und diese Leute hatten einen Verlust des irdischen Leben, aber sie hatten auch einen Verlust der ewigen Belohnung, dass man gerettet ist, aber wie durchs Feuer hindurch, sodass man einmal mit leeren Händen vor Jesus steht und Jesus überhaupt nichts aufbieten kann, überhaupt nichts geben kann, weil Fruchtlosigkeit da war. Und dass man so sich schämen wird vor Jesus Christus, wenn man im Preisgericht vor ihm steht. Schlag mal kurz mit noch zu 1. Johannes Kapitel 2, Vers 28. Da geht es nämlich darum, um dieses Preisgericht, wenn Jesus wiederkommt und wir werden vor ihm stehen und er wird uns richten über das, wie seine Rettung Auswirkungen gehabt hat auf unser Leben. Und das sagt Johannes: Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er geoffenbart werden wird, das heißt, wenn Jesus wiederkommt, wir Freimütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Ankunft oder sich, anderes Wort ist auch, sich schämen zu müssen, dass man vor Jesus steht und dass man zwar gerettet war, aber dass man sich schämen muss, weil man nicht für Jesus gelebt hat, sondern nur für sich selbst, um dass man Jesus überhaupt nichts aufweisen kann und man traurig ist in diesem Gericht, in diesem Preisgericht. Und ihr Lieben, so gibt es Christen, und es kann sogar sein, dass unter uns solche Christen sind, die solche Reben sind an diesem Weinstock, die vielleicht mal eine Entscheidung für Jesus getroffen haben. Sie haben Erlösung von ihrer Schuld erfahren. Sie sind vielleicht auch in Glauben gewachsen und sie haben vielleicht auch Frucht. Man hat Frucht gesehen an ihrem Leben. Aber in dem Laufe der Zeit haben sie ihre Beziehung zu Jesus und sein Wort vernachlässigt. Und dann haben sich andere Dinge eingeschlichen in ihr Leben. Dinge, die Gott wegnehmen wollte, zurechtschneiden wollte. Aber sie wollten das nicht. Sie wollten diese Beschneidung nicht. Und sie haben verharrt in der Sünde, sodass sie fruchtlos wurden. Und durch ihren Ungehorsam haben sie ihr Herz verhärtet, sodass Gott nicht mehr reden konnte zu ihnen. Und sie haben sich selber unter Gericht gestellt. Und Gott muss solche Christen wegnehmen vom Weinstock. Denn sie sind fruchtlos, die einfach nur nutzlos sind für ihn und sie einfach nur da liegen und auf das Gericht, auf das Preisgericht warten. Und solche Christen gibt es, und ich beobachte das in Gemeinden. Ich kenne solche Christen, die eine Zeit lang gut mit dem Herrn gelaufen sind, aber auf einmal weg sind vom Herrn. Und bei ihnen, man sieht keine geistliche Frucht mehr in ihrem Leben. Und sie schwimmen mit der Gemeinde oder sie verlassen die Gemeinde nach einer Zeit und bereiten eigentlich viel Ärger. Sie sind verbittert oft gegenüber anderen Menschen. Sie haben keine Freude im Leben. Man sieht die Freude Jesu nicht in ihrem Leben. Und sie haben ein großes Desinteresse gegenüber Jesus. Solche Christen gibt es. Aber ihr Lieben, das Neue Testament, es fordert uns auf, der Heiligung nachzujagen, Sünde zu lassen, Gott gehorsam zu sein, wenn er mir Dinge deutlich macht. Und in Jesus, wir stehen in einer positionellen Heiligung. Das heißt, wir müssen nicht mehr für unsere Sünden bezahlen. Wir werden nicht mehr gerichtet für unsere Sünden. Aber es gibt eine fortlaufende Heilung. Das ist Heiligung. Das ist ein Wachstumsprozess. Und das hängt von unserer Beziehung zu Jesus ab, von unserer Hingabe und von unserem Gehorsam gegenüber seinem Wort. Aber endgültig in Reinheit zu leben, werden wir nicht schaffen, ein heiliges Leben. Und deshalb wird Gott, der Vater, die Schere bei uns ansetzen. Er wird in seiner Gnade falsche, fruchtlose Triebe in unserem Leben wegschneiden und sie wegnehmen. Und er macht sich diese Arbeit, diese nutzlose Triebe zu beschneiden. Das heißt, er wird nie Sünde in mein Leben tolerieren, weil sie fruchtlose Auswirkungen in mein Leben haben. Sünde hat immer Konsequenzen. Und in seiner Liebe wird Gott die Schere ansetzen und wird mich versuchen zu reinigen. Und ein Weingärtner, der macht das regelmäßig, damit der Weinstock nicht verwildert, sondern dass Frucht wächst und Frucht entsteht. Wie macht Gott das, dass er mich reinigt? Er wird mich disziplinieren. Das heißt, er wird mich vielleicht an Orte oder mit Menschen zusammenbringen, die ich mir niemals ausgesucht habe, um etwas in mir hervorzubringen, was etwas Heiliges, etwas Schönes ist. Das wird Gott machen in seiner Liebe, in seiner Gnade. Und Gott, er weiß, was er tut. Natürlich tut dieses Abschneiden der nutzlosen Triebe, das tut weh. Und wir würden dann liebsten sagen, Gott, nee, schneid mich nicht so zurecht. Aber Gott, er muss das machen. Und Gott weiß, was er tut. Und das ist zu unserem Besten. So sträub dich nicht gegen sein Beschneiden in dein Leben, wenn du gerade beschnitten wirst. Lass es zu, auch wenn du es nicht verstehst, warum Gott das macht und die Dinge in dein Leben zulässt. Bleibe beständig beschneidbar für Gott. Sträub dich nicht dagegen, denn das ist nur zu deinem Besten. Gott erzwingt uns nichts. Er ist auch geduldig mit uns. Aber wenn wir nicht wollen, wenn wir das nicht wollen, diese Dinge, die Gott in unser Leben schickt, dann erzwingen wir sein Gericht heraus, dann fordern wir ihn heraus. Gott, er will Frucht an uns sehen. Und das hat auch positive Auswirkungen, positive Folgen für uns. Ich kürze das mal ab. Was sind die Folgen davon, wenn wir in ihm bleiben und viel Frucht bringen? Das sind 5 Punkte. Wir werden die kurz überspringen. Wir werden Gebetserhörungen erleben, Verse 7 und Vers 16. Wir werden erleben, wie Jesus uns hilft, Liebe zu haben, Liebe durch uns zu wirken, bei Menschen, die total lieblos zu uns sind, wenn wir ihn bitten darum. Dann Vers 8, der Vater wird verherrlicht werden. Das ist auch eine weitere Folge, wenn wir in Jesus bleiben. Vers 8 weiter, wir werden Jesu Jünger sein. Und wir werden ewige Lohn erhalten. Diese Frucht wird bleiben und wir werden einmal belohnt werden beim Preisgericht. Und wir werden, Vers 11, völlige Freude erleben. Wir werden ein freudiges Christenleben führen. Ein Leben, das von der Freude bestimmt ist. Und das alles ist das Segen eines fruchtbaren Lebens für Gott. Und ich denke, bisher muss uns das ermutigen, beständig in Jesus zu bleiben und Frucht für Gott zu bringen. Und tun wir das nicht, ist genau das Gegenteil der Fall. Wir werden freudlose Christen sein, die im Endeffekt unser Leben auf dieser Welt verlieren und darüber hinaus keinen Lohn in Ewigkeit bekommen werden. Es hat ernste Konsequenzen. Wie lebe ich? Wie leben wir als Gemeinde ein fruchtvolles Leben zur Ehre Gottes? Das war unser Thema heute. 2 Punkte, bleibe beständig in Jesus. Lerne in Jesus, mit Jesus zu leben, gehorsam zu sein, mit Jesus durch den Tag zu gehen, im Geist zu wandeln. Und bleibe beständig beschneidbar. Sträub dich nicht, wenn Gott dich zurechtweist, wenn er dich diszipliniert. Jesus sagt, Johannes 15, Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Amen. Ich will abschließen mal mit etwas anderem, das nochmal zusammenfasst. Ich will gern ein Lied singen, was das ausdrückt, dieses Thema, was wir gerade behandelt haben. Und ihr könnt da gerade in Jesus sein, ihr müsst da barmherzig und geduldig mit mir sein, wenn es sich ein bisschen schief anhört, okay? Kann mir jemand die Gitarre bringen? Danke. Nee. Unser Herr sagt uns in seinem Wort, dass er der Weinstock ist, dass wir Reben sind an seinem Leib, sein Leben durch uns fließt. Und sein Vater ist der Weingärtner, der jede Rebe sieht und sie reinigt, dass sie Früchte bringt und noch mehr gibt. wenn wir fest mit ihm verbunden sind und nur auf Jesus sehen, dann werden wir an seiner Hand dem Ziel entgegengehen. Wenn wir mit ihm verwurzelt sind, in seiner Liebe stehen, dann werden viele andere Jesu Wesen an uns sehen. Herr, du willst, dass wir gehorsam sind und halten dein Gebot, dass in Liebe wir einander tragen, helfen in der Not. Ohne dich können wir gar nichts tun, doch du hast uns erwählt, damit unser Leben dich verherrlicht in der Welt. Wenn wir fest mit ihm verbunden sind und nur auf Jesus sehen, dann werden wir an seiner Hand dem Ziel entgegengehen. Wenn wir mit ihm verwurzelt sind, in seiner Liebe stehen, dann werden viele andere Jesu Wesen an uns sehen. Wenn wir fest mit ihm verbunden sind und nur auf Jesus sehen, dann werden wir an seiner Hand dem Ziel entgegengehen. Wenn wir mit ihm verwurzelt sind, in seiner Liebe stehen, dann werden viele andere Jesu Wesen an uns sehen.